Hallo, hallo. Wir starten mit einer kleinen Quizfrage heute. Stellt euch mal vor, ihr macht einen Spaziergang durch die Straßen von New York City. So, und jetzt achtet mal auf die anderen Leute. Wie könnt ihr ziemlich sicher die Locals, also die Menschen, die hier wirklich leben, von den vielen Touristen unterscheiden? Da gibt es zwei Erkennungsmerkmale. Okay, ich verrate sie euch einfach. Erstens, die Locals stellen sich an Straßenkreuzungen beim Warten auf Grün sehr wahrscheinlich vor alle anderen, also würden sich nicht einfach hinten anstellen. Denn sobald es grün wird, wollen die schleunigst wieder loslaufen, also schnelles Laufen ist auf jeden Fall ein Ding. Und zweitens könnt ihr den Blickkontakt-Test machen. Also guckt einer Person einfach mal direkt freundlich ins Gesicht. Wenn er oder sie local ist, dann wird er oder sie sehr wahrscheinlich den Blickkontakt komplett vermeiden. Ja, und dieses heiße Insiderwissen, was ich hier gerade habe, kommt natürlich nicht von mir selbst, sondern von meiner langjährigen Freundin Taylor. Sie ist Amerikanerin, lebt mittlerweile seit vielen Jahren in New York City, mitten in Manhattan. Es ist einfach so krass. Und ihr durfte ich freundlicherweise vorab ganz viele Fragen stellen, damit ich jetzt hier vor euch glänzen kann mit ganz viel authentischem New Yorker Wissen. Ja, und für einen Teil hat sie sich dann sogar noch ihren Freund John geschnappt. Der ist ebenfalls New Yorker und ach, ich find's großartig. Also ganz viel echtes, roughes New York City hier heute in der Folge. Shoutouts gehen raus. Danke ihr beiden, Taylor und John, für eure Zusammenarbeit. Ja, und an euch ein großes herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Ich bin Kira und für uns geht's heute gemeinsam nach New York City, der Stadt aller Städte, wie ich finde. Ich selbst war auch schon ein paar Mal da, habe sehr viel Liebe für diese Stadt. Das möchte ich heute mit euch teilen. Mega schön, dass du da bist und jetzt geht's los. New York City. Das müssen wir uns jetzt hier einfach nochmal so auf der Zunge zergehen lassen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diesen Namen höre, dann dreht mein Kopf völlig durch. Also ich habe so viele Assoziationen, Dinge, die ich mit dieser Stadt verbinde und habe mir auch vorab irgendwie so die Frage gestellt, wie um alles in der Welt soll ich das in eine 45-minütige Podcast-Folge quetschen können? Ist überhaupt nicht möglich, deswegen starte ich einfach mal so ganz im Kleinen. Es gibt nämlich so ein paar Sinneseindrücke, die mich wirklich zu 100% und sofort zurück nach New York bringen. Das allererste ist ein Geräusch. Wir hören mal rein. Ja, egal wo du bist in New York, du hast eigentlich fast immer so eine Art Grundrauschen an Verkehrsgeräuschen und irgendwo in der Ferne hörst du auch fast immer genau diese Sirenen. Die gehören zu der FDNY Ambulance. Das ist die Fire Department of New York Ambulance. Und ich finde es so lustig, in Filmen wird total oft genau dieses Geräusch quasi dann gebracht, wenn man zeigen will, wir sind hier gerade in New York City. Dann hast du zum Beispiel den Büroraum, wo ein Police Officer am Schreibtisch sitzt. Das Fenster ist aber auf Kipp und es kommen so ein paar Geräusche rein. Und ich würde schon sagen, mit 95%iger Sicherheit wird dieses Geräusch auch irgendwie integriert werden, weil dann einfach einem sofort klar ist, ach, spielt in New York. Der zweite Sinneseindruck ist ein Geruch, und zwar der Geruch der New Yorker U-Bahn-Station. Den kann ich euch jetzt natürlich schlecht zeigen, aber ich beschreibe ihn euch einfach mal. Der ist so einmalig, ich glaube, den würde ich unter tausenden Gerüchen wiedererkennen. Das ist so eine lauwarme, super abgestandene, dicke Luft, die irgendwie so ein bisschen nach warm gewordenem Metall riecht. Oder so nach warmer Technik. Also vielleicht kennt ihr das, wenn euer Rechner etwas länger an war und irgendwann geht so das Gebläse los und da kommt so eine komische Technikluft raus, die ja auch so warm ist. Dann das mal 100, dann habt ihr perfekt eine New Yorker U-Bahn-Station vor euch. Und es ist auch immer so krass, wenn du dann die Treppen runtergehst in diese Station. Das kommt dir wirklich immer so bams, wie so eine Wand entgegen. Und ja, du kannst ihr einfach gar nicht entfliehen. Und zu diesem Geruch gehört aber auch noch ein ganz typischer Sound. Der klingt so. Ja, dieses Geräusch, wenn die U-Bahn in den Bahnhof einfährt und sobald du dann eingestiegen bist, kommt das hier. Stand clear of the closing doors, please. Und der letzte Sinneseindruck ist in New York für die Augen. Es geht nämlich um diese, wie ich finde, sehr einmalige Farbpalette, die diese ganze Stadt so hat. Also stell dir vor, du stehst am Boden und guckst in eine dieser langen Straßenschluchten oder vielleicht stehst du auch auf einer Dachterrasse, siehst die Stadt von oben. Dann ist das Gesamtbild, finde ich, immer so rötlich, rot, rostbraun, so in diese Richtung. Das liegt vor allem an den vielen alten, aber auch mittlerweile neuen Backsteingebäuden, die wirklich von dunkelrot über bräunlich bis hin ins hellbeige gehen. Und dazwischen hast du dann auch immer wieder graue Gebäude aus Beton oder richtig oft auch sehr hohe, sehr moderne Gebäude, die oft stark verglast sind und dadurch so ein bisschen bläulich wirken, weil sich der Himmel darin spiegelt. Also dieses Rotbraun plus etwas Blau plus kleine gelbe Punkte, die berühmt-berüchtigten Yellow Cabs, also diese ganz typischen gelben New Yorker Taxis, die da auch noch so zwischendurch wimmeln, das ist für mich so, ja, die Farbpalette New Yorks. Liebe ich sehr. Rein vom Gefühl, das ist jetzt total subjektiv, fühlt sich New York für mich immer so ein bisschen an wie der Gegenspieler zu L.A. Also erstmal liegen die beiden Städte ja auch wirklich an den gegenüberliegenden Küsten, L.A. an der Westküste, New York an der Ostküste. Sie könnten also schon mal nicht weiter auseinander sein. Aber ich glaube auch, die meisten Menschen, die so groß rauskommen wollen, in welcher Form auch immer, durchstarten wollen, die entscheiden sich eben für eine der beiden Städte, die aber unterschiedlicher nicht sein könnten. Gefühlt, ich sage es nochmal dazu, es ist rein subjektiv, ist L.A. für mich schon so eine sehr einheitliche Bubble. Du hast diesen Sunny California Vibe, den man, finde ich, total spürt in der ganzen Stadt. Architektonisch ist es eher einheitlich, also eher flach bebaut. Du hast viele Villen. Der Fokus liegt sehr stark auf der Entertainment-Branche, Film, TV, Musik. Und irgendwie ist L.A. für mich so klar in dem, was es ist und vielleicht auch sein will. Nicht falsch verstehen, ich klammer auf, wirklich. Natürlich gibt es auch in L.A. Vielfalt und viele Facetten der Stadt. Aber so vom Gefühl. Und wenn ich jetzt an New York City denke, dann könnte ich das partout überhaupt nicht so plakativ mal eben in zwei Sätzen zusammenfassen. Und das macht die Stadt für mich eben auch aus. Es gibt so viele New Yorks. Es gibt das New York der großen Broadway-Shows, der Musicals. Es gibt aber auch das krasse Business New York mit der Börse, mit dem großen Financial District. Viele andere würden sagen, nee, New York steht für mich aber für die riesengroße Kunstszene. Ich meine, du hast hier viele der wichtigsten und renommiertesten Museen der Welt, Guggenheim, MoMA und so weiter. New York ist aber auch Mode. Du hast die legendäre Met Gala, die in der Stadt stattfindet, die Fifth Avenue mit den unzähligen Luxusboutiquen. Aber auch Street Style ist absolut New York. Also ganz viele der neuen Trends entstehen genau da auf den Straßen New Yorks und schwappen dann erst nach ein paar Monaten irgendwie zu uns rüber nach Europa. Ja, und genau das ist New York. 100 Städte vereint in einer großen. Und die meisten Menschen, die irgendwas suchen, sei es beruflich oder privat, werden es sehr wahrscheinlich auch in New York finden. Ach ja, und was New York dann auch nochmal von vielen anderen US-Städten wirklich unterscheidet, es gibt da relativ viel Geschichte. Also ich sage jetzt relativ, weil ich aus Europa komme und ihr wisst, bei uns geht irgendwie alles bis ins Römische Reich und noch viel weiter zurück. Das ist da natürlich nicht so, aber New York liegt an der Ostküste im Gebiet der ehemaligen Gründerstaaten und ist wirklich eine der ersten Städte überhaupt gewesen. Danach entwickelte sich alles Richtung Westen und die westlichen Städte sind dann eben viel, viel jünger und haben eben entsprechend weniger History-Background. Und was ich in diesem Kontext so spannend finde, dass New York geschichtlich gesehen, aber auch heute noch, total viel niederländischen Einfluss hat. Also New York wurde 1624 von Einwanderern aus den Niederlanden gegründet, damals auch noch unter einem komplett anderen Namen, New Amsterdam, also einfach nach ihrer eigenen Hauptstadt nur in Neu benannt. Und erst 40 Jahre später wurde es dann von den Engländern übernommen. Die haben den Namen durchgestrichen, haben gesagt, Mensch, wir haben doch ein York bei uns im Land, also nennen wir die Stadt jetzt New York. Also es wurde irgendwie immer das Alte nochmal recycelt, hatte ich den Eindruck. Ja, aber dieser niederländische Einfluss ist trotzdem bis heute noch total in dieser Stadt verwurzelt. Das merkt man vor allem bei den Namen. Beispiel Wall Street war früher die sogenannte Wahlstraat. Man spricht es vielleicht anders aus. Oder auch der Stadtteil Brooklyn hieß früher Breukelen. Das ist bis heute eine Gemeinde in der Provinz Utrecht in den Niederlanden. Da haben wir alle wieder was gelernt. Ich wusste das vorher auch nicht. Und jetzt geht's weiter. Und im Intro habe ich sie ja eben schon groß angekündigt. Meine liebe Freundin und New Yorkerin Taylor. Kurz zur Einordnung. Wir kennen uns mittlerweile schon seit fast 15 Jahren, weil wir früher voneinander Austauschschülerinnen waren. Es ist echt, es ist so lange her. Ich habe mehrere Wochen bei ihrer Familie in Illinois in der Nähe von Chicago gelebt und sie ist dann danach zu meinen Eltern ins schöne Sauerland gekommen und ich weiß noch, ich wollte ihr alles so Urdeutsche präsentieren. Ich glaube, wir haben die ganze Zeit nur irgendwie Bier aus irgendwelchen Humpen getrunken, wir waren auf irgendwelchen Dorfpartys. Es war sehr lustig, vielleicht auch ein kleiner Kulturschock, aber sehr lustig. Und daraus ist eben eine richtig tolle Freundschaft geworden. Wir haben sogar schon mal Heiligabend zusammen gefeiert. Ich habe sie letztes Jahr dann das erste Mal in New York City besucht, wo sie ja mittlerweile lebt. Und ja, das war richtig toll, da einfach mal mit einer Local so die Stadt nochmal ganz anders kennenzulernen. Und was mir damals wirklich schon extrem aufgefallen ist, wie viel wir einfach gelaufen sind, also wie viele Strecken wir zu Fuß hinter uns gebracht haben. Und es ist witzig, weil sie heute Morgen in unserem Gespräch meinte, ganz passend dazu, die meisten Leute, die in New York City leben, haben so eine inoffizielle Regel. Alles unter 45 Minuten Fußweg wird gelaufen. Ja, und woran liegt das? Daran, dass wenn du die Subway, also die U-Bahn nimmst, brauchst du im Schnitt immer so, egal von A nach B, im Schnitt so 45 Minuten. So, und sobald du jetzt einen Fußweg hast, der 43 Minuten ist, bist du ja zum einen schneller da und hast zum anderen auch noch direkt ein bisschen Sport gemacht. In der Theorie absolut logisch, in der Praxis wirklich anstrengend, zumal es ja oft nicht bei einem Weg bleibt. Also erstmal musst du ja auch wieder zurückkommen oder du fährst nochmal irgendwo anders hin, läufst in diesem Fall. Ja, aber ich glaube, die New Yorker und New Yorkerinnen haben ein ganz anderes Fitnesslevel, was unter anderem auch daran liegt. Ich könnte es mir hier in Berlin ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber man soll ja noch Vorbilder haben, ne? So, wenn es jetzt aber um längere Strecken geht, sagt sie auch, ist die U-Bahn wirklich das beste und schnellste Transportmittel. Taxis und Uber kannst du komplett vergessen, gerade im Stadtverkehr. Tagsüber stehst du da eigentlich die ganze Zeit nur im Stau. Ja, und New York City ist wirklich, die Erfahrung habe ich auch gemacht, eine der wenigen US-Städte, in denen du das U-Bahn-System super gut nutzen kannst. Es ist toll ausgebaut. Aber auch ein wenig kompliziert, muss ich sagen. Ich habe es mittlerweile auch gecheckt, so, es hat aber einen Moment gebraucht, weil du zwischendrin dann immer mal wieder so Expressbahnen dabei hast, die du als solche aber gar nicht erkennen kannst. Und die lässt dann einfach mal 5 Haltestellen aus. Naja, und die Haltestelle, an der du aussteigen wolltest, ist dann wahrscheinlich dabei. Und so lernt man es dann auf dem schmerzhaften Wege, in dem man eine halbe Stunde Zeit verliert. Aber wer weiß, vielleicht kommt ihr dann auch an einem tollen Kunstwerk vorbei, was ihr ansonsten nicht gesehen hättet. Denn in den New Yorker U-Bahn-Stationen, muss man wirklich so sagen, wimmelt es von großartiger Kunst. Ja, von großen Mosaikkunstwerken über moderne Installationen, Pop-Art-Wandgemälde, aber zum Teil auch ganz, ganz alte Kunst, kleine Kunst, große Kunst, also wirklich alles dabei. Teilweise auch wirklich von renommierten Leuten. Also ein großes Wandgemälde, was ich gesehen habe, war zum Beispiel von Roy Lichtenstein. Der ist ja auch super bekannt. Und ich habe dazu eben mal ein bisschen recherchiert und rausgefunden, warum das so ist, dass es da eben so viel krasse Kunst gibt. Das liegt an dem sogenannten 1% for Art-Gesetz. Das ist ein Gesetz, was vor 30 Jahren verabschiedet wurde und besagt, dass bei allen öffentlichen Bauvorhaben, zu denen gehörte unter anderem auch die Renovierung der New Yorker U-Bahnhöfe, 1% des Budgets für Kunst ausgegeben werden muss. Ja, krass. Dann macht das natürlich auf einmal total Sinn. Diese U-Bahn-Stationen sind ja unglaublich teuer in der Renovierung. Und dann hast du natürlich auch ein bisschen Kohle locker, um das Ganze noch ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Ja, und was mich auch wirklich jedes Mal aufs Neue irgendwie wieder packt, ist, wenn man dann da aussteigt an den Stationen, da so viele Menschen sind, die wirklich richtig gute Musik machen. Also sehr qualitativ hochwertig. Das sind tolle Künstler und Künstlerinnen, die es da irgendwie in die U-Bahn-Schächte verschlagen hat. Und einen Originalclip, einen Sound habe ich euch mitgebracht, ganz original aus der New Yorker U-Bahn. Hört mal. Achtung, Achtung, jetzt kommt ein wirklicher Hardcut. Wisst ihr, was Bodega Cats sind? Ich gestehe, ich hatte keine Ahnung bis zum Gespräch mit Taylor. Sie hat mir nämlich gesagt, dass sogenannte Bodega Cats sowas von typisch für New York City sind. Die gehören wohl absolut zum Stadtbild dazu. Und wir übersetzen das Ganze mal. Bodega ist Spanisch und heißt Warenhaus. Also gemeint sind Warenhauskatzen. Das sind wohl Katzen, die in kleinen Delis, Kiosken oder diesen typischen Mini-Supermärkten leben und einzig und allein einen Job haben und der heißt Ratten fangen. Ich muss gestehen, ich wünschte, ich hätte diese Info eher gehabt, dann hätte ich mal ein bisschen besser die Augen aufgehalten. Also ich habe noch nie eine Bodega-Cat gesehen. Wenn du oder ihr das nächste Mal in New York seid und vielleicht diese Folge vorher gehört habt, dann schreibt mir doch gerne mal oder schickt mir ein Foto. Knipst doch einfach mal die Bodega-Cat, die ihr da entdeckt. Ich würde es total gerne mal sehen. Und auch so freue ich mich, von euch zu lesen. Also ihr könnt mich jederzeit einfach anschreiben, wenn ihr Lust habt, eine Runde zu quatschen. Ja, ich bin da. Ihr findet mich auf Instagram unter Schlendern und Reisen. Ach, ihr Lieben, das ist immer der Teil, der mir ein bisschen am schwersten fällt. Euch zu fragen, ob ihr nicht Lust habt, mir eine Bewertung dazulassen. Das ist auf den Plattformen ganz unterschiedlich möglich. Mal ist es eine Sternebewertung, mal kann man einen Daumen hoch machen. Und es kostet euch nicht mehr als 3 Sekunden, versprochen. Und mir bringt es einfach so viel, weil es anderen Leuten zeigt, hey, das sind vielleicht gute Inhalte, da hören wir auch mal rein. Und das war's auch schon. Ich danke von Herzen und wenn nicht, ist das auch gar kein Problem. Wir machen jetzt weiter. So, und jetzt reden wir hier mal Tacheles. Ich wollte nämlich von Taylor wissen, was nervt denn so richtig daran, in New York City zu leben? Da gibt's doch bestimmt was. Und sie hatte ein paar richtig gute Antworten parat. Nummer 1, Kakerlaken in den meisten Wohnungen. Ach ja, das wird mich auch nerven. Nummer 2, tropfende Klimaanlagen seien wohl sehr gängig. Zumal viele der sehr einfachen Klimaanlagen, die so in die normalen Wohnungen eingebaut werden, dem heißen Sommer auch überhaupt nicht standhalten. Also die bringen einfach gar nichts. Und Punkt Nummer 3, den finde ich großartig und extrem lustig. Sie sagt, der Song Empire State of Mind von Alicia Keys, dieser typische New York-Song, würde viel zu oft und überall gespielt. Und die New Yorker und New Yorkerinnen seien wohl übelst entnervt und würden sich von diesem Lied schon regelrecht verfolgt fühlen. Und jetzt wird's peinlich. Als ich mit meinen Eltern in New York war, habe ich uns danach so einen kleinen, schönen Familienurlaubsfilm zusammengeschnitten. Ganz toll. Und dreimal dürft ihr raten, welchen Song ich da drunter gelegt habe. Ja, ich schäme mich ein bisschen, aber ich konnte es doch nicht wissen. Ich habe vor einiger Zeit von einer Zuhörerin eine Zuschrift bekommen, die mir gesagt hat, sie findet es total wichtig, dass ich in den Folgen auch immer mal das Thema Geld anspreche. Was kostet der ganze Spaß denn? Und das habe ich auch schon so ein bisschen versucht, in den vorherigen Folgen einzubringen. Und in diesem Fall muss ich wirklich sagen, das ist das große Aber an dieser ansonsten so genialen Stadt. Sie ist so unglaublich teuer geworden. Also vor allem in den letzten Jahren, sagen auch die Leute, die da leben, sind die Preise nochmal extrem explodiert. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Für so einen ganz normalen Cocktail, also jetzt gar kein großer Schnickschnack, zahlst du mittlerweile im Schnitt schon so um die $20. Und da kommen ja auch nochmal 20% Trinkgeld dazu. Das ist ja auch total wichtig, weil die Servicekräfte ja ausschließlich über das Trinkgeld bezahlt werden. Aber in Summe tut das schon ganz schön weh. Also das ist auch mein Tipp an dieser Stelle. Macht euch bewusst, dass das einfach ein extrem teurer Urlaub wird. Plant lieber ein bisschen mehr Geld mit ein, als ihr eigentlich gerne ausgeben würdet. Dann seid ihr am Ende nicht so geschockt, auch bei den Unterkünften und so. Da muss man richtig in den sauren Apfel beißen, das einfach so hinnehmen, weil anders kann man diese Stadt leider mittlerweile nicht mehr erleben. Einmal durchatmen. Ich habe auch noch mit Taylor über das Thema gesprochen und wollte mal so ein bisschen wissen, was zahlt man denn, wenn man zur Miete lebt? Und auch da sieht es leider nicht besser aus. Also sie hat mir gesagt, für so eine ganz normale, standardmäßige Zwei-Zimmer-Wohnung, also in den USA sagt man One-Bedroom-Apartment, man zählt da irgendwie immer nur die Schlafzimmer, das ist aber eine Zwei-Zimmer-Wohnung in unserer Sprache, zahlt man im Schnitt, also auch hier ohne groß Schnickschnack, ne, ganz normale Lage, ganz normale Wohnung, $3,750 nur für die Miete. Das ist so krass. Das ist hier in Deutschland schon ein sehr gutes Gehalt. Wenn du das netto rauskriegst, bist du in Deutschland mega gut versorgt. Und da gibst du eben $3,750 ausschließlich für die Miete aus. Und an solchen Sachen merkst du dann halt auch, das macht schon Sinn, warum so viele Menschen in den USA eben nicht nur einen, nicht nur zwei, zum Teil sogar 3 Jobs parallel haben, weil man sich das Leben sonst vor Ort echt einfach nicht mehr leisten kann. Ja, ist jetzt irgendwie ein kleiner Downer hier an dieser Stelle, ich merke es auch, aber es gehört eben auch zur Wahrheit dazu und auch das ist ja ein Teil des Reisens. Es ist nicht immer alles woanders besser als zu Hause. Das haben wir jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall mal sehr klar gesehen. Na gut, ich versuche die Stimmung jetzt mal wieder ein bisschen nach oben zu ziehen mit etwas, was ihr bestimmt alle schon mal entweder selbst gesehen habt vor Ort oder aber in New York filmen. Da wird das nämlich auch sehr gerne als Stilmittel gewählt. Und zwar diese qualmenden Gullideckel oder zum Teil auch diese großen orange-weiß gestreiften Rohre, die so aus dem Boden nach oben gehen, wo auch so ganz viel Dampf rauskommt. Habt ihr alle vor Augen, oder? Ich habe jetzt herausgefunden, woran das liegt. Es ist kein Geheimnis, natürlich nicht, aber ich wusste es zumindest vorher nicht und finde es sehr interessant. Dieser Dampf, der hat mit dem sehr besonderen New Yorker Heizsystem zu tun. Viele der alten Häuser, vor allem in Manhattan, werden nämlich bis heute mit heißem Wasserdampf beheizt. Das ist wirklich ein uraltes System. Das ist 1882 in Betrieb gegangen. und gilt tatsächlich bis heute als vergleichsweise umweltfreundlich. Und das Tolle ist, selbst Hochhäuser können easy bis in die obersten Etagen mit diesem Verfahren beheizt werden, weil keine zusätzliche Pumpenergie benötigt wird, denn warme Luft ja ohnehin ganz klar nach oben steigt. Also relativ genial, dieses System. Und jetzt kommt aber das Verrückte, das habe ich an eigenem Körper schon erlebt. Diese Heizungen lassen sich zum Großteil nicht selber regulieren. Denn es wird einfach von den Betreibern permanent Hitze rausgeballert, egal ob Winter, ob Sommer, immer. Und wir waren jetzt im Sommer in New York und waren auch in zwei verschiedenen Privatwohnungen und haben jedes Mal irgendwie gemerkt, wie unglaublich heiß es da drin war, weil die ganze Zeit die Heizung lief. Und wir haben natürlich auch gefragt, warum ist das so? Das ist doch gar kein logisches System. Und eine Geschichte, die man sich so erzählt, warum das so ist, ich konnte das jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal verifizieren, aber seht so ein bisschen als Urban Legend, besagt, dass dieses System damals zur Zeit der spanischen Grippe ausgebaut wurde. Und damals wusste man wohl schon, Grippeviren sind schlecht, die müssen raus, also viel Lüften ist wichtig. Und wenn man einfach permanent eine sehr warme Wohnung hat, kann man natürlich Tag und Nacht einfach Fenster und Türen auflassen. Es ist immer warm und trotzdem hast du keine Viren in der Wohnung. Ja. Und dann machte das irgendwie Sinn. Ihr Lieben, ihr hört's schon, wir gehen eine Runde feiern. Wobei ich jetzt mal ganz kurz einhaken muss. Ein Freund hat letztens zu mir gesagt, es ginge überhaupt nicht, dass ich immer sage, ihr Lieben, das sei total abgedroschen und ich überlege mir was Neues. Aber Stand jetzt seid ihr noch meine Lieben und dann mal gucken, was mir so einfällt. Egal, ich habe Taylor gefragt, was denn aktuell so der beliebteste Drink beim Ausgehen sei. Und sie meinte ganz klar, schon seit längerem unangefochten der Espresso Martini. Könntest du mich persönlich mit jagen, einmal um den Block? Aber ich weiß natürlich, auch hier in Berlin ist der gerade super angesagt und sieht ja auch irgendwie immer stylisch aus. Dann hast du in so einem Martini-Glas und dann stehst du da an der Bar. Ach doch, passt schon ganz gut zu New York, muss man schon sagen. Und als ich mich so auf diese Folge vorbereitet habe, ist mir auch so richtig klar geworden, für mich ist New York City die Stadt, in der man einfach am allerbesten ausgehen und feiern gehen kann, weil man sich so treiben lassen kann. Du kannst dich so richtig genussvoll in diese Stadt reinwerfen. Okay, das klingt nach viel, aber es wird dir auch viel geboten, weil diese Stadt so groß ist und so unglaubliche Möglichkeiten bietet. New York lebt richtig nachts. Okay, ich muss jetzt hier gerade fast ein bisschen über mich selber lachen. Ich bin wirklich keine Nightlife-Expertin. Also da gibt es bestimmte bessere Partymäuse, die da mit euch Tipps austauschen könnten. Aber ich war trotzdem schon ein paar Mal in New York City aus und ja, es war jedes Mal genial und ich habe einfach so ein ganz tiefes Vertrauen in diese Stadt, dass sie einem eine gute Nacht bescheren wird. Und jetzt sollt ihr natürlich auch einen kleinen Mehrwert davon haben. Deswegen habe ich mir etwas überlegt, was ich hier auf meinem Skript als New York City Party-Dreier bezeichne. Klingt wild, ist es auch. Aufgepasst, Punkt Nummer 1. Wenn ich mir so den perfekten Ausgehabend vorstelle, dann würde ich so planen, dass ich passend zum Sonnenuntergang auf jeden Fall in einer der unzähligen Rooftop-Bars bin. Also einfach mal bei Google Maps Rooftop-Bars in der Nähe anzeigen lassen und ihr werdet euch wundern, wie viele großartige Locations direkt bei euch im Umkreis angezeigt werden. Die einfach so zu finden ist, würde ich meinen, fast unmöglich, weil man von der Straße unten eigentlich nie ahnen kann, dass es da oben dann noch eine Bar gibt. Manchmal muss man auch nochmal durch ein Hotel und dann fährt man auf den obersten Floor und tata, da ist dann einfach die schönste Bar, die ihr euch vorstellen könnt. Muss ich wirklich sagen, habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht mit dieser Methode. Und so ein Sonnenuntergang zwischen den Wolkenkratzern ist wirklich was ganz Besonderes. Man fühlt sich irgendwie so dazwischen, weil es gibt immer noch Gebäude, die sind höher, dann gibt es welche, die sind niedriger als du. Und ja, du sitzt so dazwischen und je dunkler es wird, desto mehr Lichter gehen um dich herum an. Das ist irgendwie ganz verrückt in New York. Dunkel ist irgendwie automatisch auch immer hell. Das ist so eine ganz besondere Stimmung. Der Himmel verfärbt sich. Es gehen diese kleinen glitzernden Lampen in der ganzen Stadt an. Das ist eine unglaublich schöne Atmosphäre. Und was mich das erste Mal fast so ein bisschen irritiert hat, ist, wenn man da so sitzt, du kriegst unglaublich viel von den Menschen, die dir da so gegenüber wohnen, mit. Also dann siehst du irgendwie, da liegt einer auf dem Sofa, guckt sich gerade das Footballspiel an, darüber ist ein Office, da sitzt noch jemand am Schreibtisch, drei Wohnungen weiter, findet eine Party statt. Das fühlt sich so ein bisschen komisch an, weil man auch irgendwie denkt, es ist vielleicht ein Tacken zu privat. Aber das gehört in New York sowas von dazu, dass du den Leuten, wenn du auch in einem Hochhaus bist und die Leute auch in einem Hochhaus sind, in die Wohnungen gucken kannst. Muss man, glaube ich, einfach akzeptieren, wenn man da wohnt. So, der erste leckere Drink ist ausgetrunken, die Sonne ist untergegangen und jetzt ziehen wir weiter. Punkt Nummer 2. Da würde ich uns auf jeden Fall irgendeine Art von Opening empfehlen. Das ist auch ganz typisch für New York City. Täglich wird da irgendwas eröffnet, was dann feierlich eingeweiht wird. Pop-up-Stores, Kunstausstellungen, die ihren ersten Tag haben. Also einfach mal googeln, da findet ihr auf jeden Fall was. Und wir waren zum Beispiel mal auf einem Opening einer Kunstvernissage. Im Zweifel nannte es sich anders. Aber es war einfach so verrückt, weil da ein Künstlerkollektiv ein komplettes Haus mitten in Manhattan angemietet hatte. Und auf jeder Etage wurde eben Kunst ausgestellt. Und das war zum Teil wirklich verrückt. Also in der unteren Etage, weiß ich noch, waren so, so ganz wilde Videos, die mit Beamern an die Wände geworfen wurden. Dazu Musik, es gab einen DJ, eine Bar, die Leute hatten da ihre Drinks, haben getanzt. Das war super cool. Und dann ging es noch auf verschiedene Etagen. Dann wurde auf einer anderen Etage wurden Fotografien ausgestellt. Und das Schrägste, an das ich mich so erinnere, war eine komplett leere Wand. Da dran ein kleiner Zettel, also wirklich so 5x5 Zentimeter mit einem Strichmännchen mit Gesicht. Zack, fertig. Ja, das ist auch Kunst. Voll. Und es war einfach so lustig, weil ich habe es jetzt nicht verstanden, aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die haben das irgendwie interpretieren können. Und ich dann irgendwie mit meiner Weißweinschorle davor, habe natürlich auch so getan, als hätte ich total Ahnung, ist klar, stand da irgendwie, habe dann ganz inspiriert geguckt, an meinem Weißwein geschlürft und das war schon so ein cooler New York-Moment. Dann irgendwie noch so diese Bässe aus der ersten Etage dazu, so ganz smooth im Hintergrund. Ja, da habe ich irgendwie so richtig gecheckt, wie krass ist das gerade. Ich stehe hier mitten in New York in irgendeiner verrückten Ausstellung und tu so, als würde ich dazugehören. War irgendwie gut. Ja, zumal wir auch mit echten New Yorkern und New Yorkerinnen zusammen in dieser Ausstellung waren, da hat man sich schon ziemlich local gefühlt. Ich möchte euch noch ein zweites Beispiel für so ein mögliches Opening-Event geben. Ich mache es auch ganz kurz. Gregor und ich waren zu zweit unterwegs, nur wir beiden in New York und wollten irgendwie einen schönen Abend haben und sind dann durch Zufall an so einer Location vorbeigekommen, wo schon Leute mit Weingläsern draußen standen. Und dann haben wir festgestellt, das ist die Opening-Party von so einem Designer-Möbel-Store. Und es sah irgendwie super fancy aus. Die Möbel waren abgespaced. Die Leute, die da standen, waren noch abgespaceder. Ich meine, wir waren in New York. Und wir hatten einfach mega Lust auf diese Party. Standen jetzt nur leider nicht auf der Gästeliste. Haben es dann aber irgendwie am Türsteher vorbeigeschafft, haben uns auf diese Party gesneakt. Und hatten dann auch wirklich die Zeit unseres Lebens, time of our life. Die Leute kamen irgendwie auch direkt an, haben uns in irgendwelche Gespräche verwickelt. Es hat keine 3 Minuten gedauert, da hatten wir schon Drinks in der Hand. Und wir konnten jetzt natürlich nicht sagen, wer wir wirklich sind. Ich glaube, am Ende war unsere Geschichte, wir sind ein Investorenpaar aus Berlin, was aber zeitgleich auch seine Privatwohnung ausbaut. Weil wir hatten dann festgestellt, dass wenn man sich mit diesen Möbeln einrichten möchte, man eine Mindestgröße von 300 Quadratmetern erfüllen muss. Also hatten wir natürlich ein riesengroßes Haus in Berlin. Es war fernab von Gut und Böse. Und ich glaube, wir waren am Ende 2 oder 3 Stunden auf dieser Party, bis wir dann weitergezogen sind. Und vielleicht einfach nochmal der Appell an euch, wenn ihr in New York seid, seid mutig, da gibt es so viele Möglichkeiten. Klopft mal an Türen, quatscht einfach mal Leute auf der Straße an. Vielleicht nehmen die euch ja mit zu irgendeiner coolen Party oder wie wir einfach mal irgendwo reinsneaken. Gerade wenn man so weit von zu Hause weg ist, finde ich, traut man sich ja auch immer noch mal ein bisschen mehr. Was hat man da schon zu verlieren? Das ist mein Wort zum Sonntag. Wir machen weiter mit Punkt Nummer 3. Und das nenne ich jetzt einfach mal das große Finale. Düdüm. Ich würde jetzt, glaube ich, an dritter Stelle mal gucken, wo in der Nähe denn das nächste Ausgehviertel ist. Und da würde ich hinfahren und mich da wirklich einfach mal so ein bisschen treiben lassen. Vielleicht so ein bisschen Barhopping machen, irgendwo einen Drink trinken. Und wenn es einem da nicht mehr gefällt, zieht man eben weiter. Und genau nach diesem Zufallsprinzip ist uns das letzte Mal so eine schöne Geschichte passiert, die ich noch ganz kurz mit euch teilen möchte. Wir haben uns zum Ausgehen das Greenwich Village rausgesucht. Das grenzt ans West Village. Also entweder habt ihr jetzt ein Bild vor Augen oder vielleicht auch nicht. Beide Viertel sind sehr gut, um abends rauszugehen. Und dann haben wir von Weitem schon gesehen, eine Bar, die leuchtete irgendwie so ein bisschen mehr als die anderen. Die hat uns so magisch angezogen. Und dann sind wir dahin, haben gesehen, es ist eine Gay-Bar. Es standen sehr viele Leute vor der Tür, die auch irgendwie sofort super aufgeschlossen waren. Also wir sind irgendwie sofort mit, weiß ich nicht, einigen Leuten ins Gespräch gekommen. Es war witzig, wir haben gelacht, weil wir dann auch noch irgendwie festgestellt haben, dass die Truppe, die wir da kennengelernt haben, aus Irland kam. Und wir kamen jetzt aus Deutschland und dachten, ach Mensch, wir haben Freunde fürs Leben gefunden. Ihr wisst, wie das ist, wenn man abends aus ist. Ja, und die meinten schon mal so beiläufig in einem Satz, ja, das war ja ganz klar, wenn sie einmal in New York sind, dann müssen sie auf jeden Fall in diese Bar gehen. Ich, wie gesagt, der Groschen ist noch nicht gefallen. Wir sind dann erstmal mit denen rein. Und unten sah das Ganze erstmal aus wie eine ganz normale Bar. Es gab einen Tresen, Leute haben was getrunken. Dann konnte man nochmal so eine Treppe hochgehen. Und dann ist man wie in so eine Art kleinen Club gekommen. Also man musste auch Eintritt bezahlen. 6 Euro hat das Ganze gekostet. Was ich, wenn ich jetzt weiß, wo wir da eigentlich waren, komme gleich drauf, sehr günstig fand. Und da war dann eben wie so ein kleiner Club. Es gab eine Bühne mit einer Stange. Da war eine sehr heiße, ich würde mal sagen, Burlesque-Strip-Show, also irgendwie so eine Mischung. War irgendwie lustig, die Leute haben getanzt, waren gut drauf, wir hatten einen richtig schönen Abend. Punkt. So, dann sind wir nach Hause, haben uns ins Bett gelegt und ich wollte mir die Location einfach nochmal auf Google Maps markieren. Einfach, weil es cool war, falls man nochmal wiederkommt oder falls man jemandem mal einen Tipp geben möchte. Und habe dann irgendwie schon festgestellt, okay, der Laden ist auf der Christopher Street. Christopher Street, und der Laden heißt Stonewall Inn. Und ich weiß nicht warum, ich habe diesen Laden gegoogelt und habe dann herausgefunden, und es macht mir jetzt noch Gänsehaut, dass in diesem Stonewall Inn die ganze Bewegung rund um den Christopher Street Day entstanden ist. Und ich habe das gerade nochmal nachgelesen. Es war im Jahr 1969, da kam es in genau dieser Bar auf der Christopher Street zu einem Aufstand. Der wird heute noch der Stonewall-Aufstand genannt, bei dem damals Homosexuelle und Transmenschen zum ersten Mal gegen die willkürliche Diskriminierung seitens der Polizei demonstriert haben. Also ein ganz wichtiger Moment. Das war der Funke, der dann eben diese große Bewegung ins Leben gerufen hat. Und für ganz viele queere Menschen auf der ganzen Welt ist das wirklich ein Pilgerort. Also, okay, also ich kriege wirklich gerade ein bisschen Gänsehaut. Sogar hier passend noch zum Pride Month. Happy Pride zusammen. Und vielleicht ist es für euch ja auch eine Inspiration, wenn ihr in New York seid, dass ihr da auch einfach mal vorbeischauen möchtet. Ja, eine schöne Erinnerung, die ich richtig in meinem Herzen abgespeichert habe. Ich hatte mit Taylor ja noch so über ganz typische Eigenschaften von New Yorker Locals gesprochen. Und eine Antwort fand ich sehr lustig. Sie meinte, they do not date anyone from Staten Island or New Jersey. Also übersetzt, wir daten niemanden aus Staten Island oder New Jersey. Das sind ja beides Orte, die direkt an New York dran grenzen. Und ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie wenn ein Kölner sagt, also ich würde niemals jemanden aus Düsseldorf daten. Okay, rheinländisch ist nicht meine Stärke, aber so, ne, dieser Derby-Gedanke gibt's anscheinend überall, auch in New York City. Ja, da sind sie auch nicht ganz frei von. Aber, ach so, ich erzähle euch das deswegen, weil ich mir eigentlich eine ganz elegante Überleitung überlegt hatte. Die habe ich jetzt nicht ganz so gut hinbekommen. Apropos Dating, wenn ihr eine perfekte Beschäftigung für das erste Date braucht in New York City, dann habe ich was für euch. Und zwar einen Spaziergang durch meinen Lieblingspark. Ihr müsst wissen, New York hat 1700 Parkanlagen. Das habe ich hier gerade auf der offiziellen New York City Park Website nachgelesen. Einen davon mag ich ganz besonders gerne und das ist der Highline Park. Nennt sich einfach nur The Highline. Und dieser Park, der ist aus einer alten, stillgelegten Güterzugstrecke entstanden. Befindet sich im Westen von Manhattan. Und das ist, wenn man so will, einfach ein ganz, ganz langgezogener, sehr schmaler Park. Insgesamt 2,6 Kilometer lang. Er liegt 7,5 Meter über dem Boden. Ist auch nicht besonders breit, meistens nur so ein paar Meter. Und ja, das ist wirklich was Besonderes. Also man läuft durch so einen erhöhten Grünstreifen einmal durch die Häuserschluchten hindurch, also mitten durch die Stadt. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dieser ganze Stadtverkehr, das Gewusel, das ist alles so unter einem. Man schwebt so ein bisschen über den Dingen, man hat wieder ganz tolle Einblicke. Also zum einen ist es nochmal eine ganz andere Perspektive, so ein bisschen erhöht in die Straßen reinzugucken. Die Architektur ist aber auch sehr besonders. Also man kommt an sehr besonderen Bauwerken vorbei und es gibt Street Art, also wirklich toll bemalte Wände zwischendrin, Kunstinstallationen. Ich glaube, das wechselt auch immer so ein bisschen. Also die haben sich richtig viel Mühe gegeben. Tolle Bepflanzungen, ganz unterschiedliche Blumen, Bäume. Ja, es ist irgendwie was ganz Besonderes, also so richtig vielfältig. Und du kannst die Tour jetzt natürlich theoretisch aus zwei Richtungen machen. Ich würde dir aber empfehlen, sie von Norden nach Süden, also auf der Karte von oben nach unten zu laufen, weil du dann im Meatpacking District rauskommst. Und das, finde ich, nochmal, hebt sich nochmal sehr stark von anderen Neighborhoods in New York ab, weil es das alte Schlachterviertel ist. Also es hat irgendwie sowas richtig Roughes. Du hast da diese alten Backsteingebäude, große alte Warenlager, die heute natürlich durchgentrifiziert sind, machen wir uns nichts vor. Also heute sind da Boutiquen, Bars und Restaurants, aber es ist eine schöne Atmosphäre. Und gerade für so ein Date, ne, hast du irgendwie so 2,5 Kilometer gemacht. Da kann man, wenn es jetzt nicht so gut gelaufen ist, theoretisch auch sagen, okay, tschüss, war nett. Oder man geht danach noch was im Meatpacking District trinken, falls es besser gelaufen ist. Das ist mein Dating-Tipp für euch. Mensch. Zum Schluss möchte ich noch auf einen Punkt eingehen. Gerade wenn ihr das erste Mal nach New York kommt, möchtet ihr das bestimmt auch machen. Also ich wollte es damals machen. Und zwar auf eines der großen Observation Decks gehen. Diese super hohen Aussichtsplattformen, von wo aus du dann mit der Vogelperspektive einmal die Stadt von oben angucken kannst. Und wir waren letztes Jahr ja zusammen mit der Familie in New York City und wollten das auch unbedingt machen. Es war aber irgendwie eine halbe Wissenschaft herauszufinden, welche denn jetzt die perfekte für uns ist. Darum teile ich einfach mal so ein paar Infos mit euch, vielleicht ein paar Entscheidungshilfen, die es euch dann ein bisschen leichter machen. Also, wenn es so um diese richtig hohen Aussichtsplattformen geht, dann dreht sich eigentlich alles so um die Big Five. Nee, das ist was anderes. Ne? Sind das nicht die Tiere in Afrika? Ich weiß es nicht. Jedenfalls bei uns sind das heute die Big Five Aussichtsplattformen. Also, das Empire State Building, ein absoluter Klassiker. Top of the Rock, das Dach des Rockefeller Centers. Summit, One Vanderbilt, da waren wir am Ende. The Edge oder das One World Observatory, das ist die Plattform oben auf dem neuen One World Trade Center. Das ist das höchste Gebäude der Stadt in New York City, deswegen wollen das viele auch machen. Aber es gibt keinen Außenbereich. Also wenn ihr das macht, muss euch klar sein, dass ihr die ganze Zeit durch eine Glasscheibe guckt. Und so unterschiedlich diese Plattformen am Ende auch sind, eine Gemeinsamkeit haben sie. Sie sind nicht günstig. Also pro Person zahlt man pro Ticket schon so zwischen 50 und 80 Dollar. Minimum pro Person, weil du natürlich auch noch für alle extra Sachen drauf zahlst. Ein Express-Ticket ohne Anstehen kostet extra, bestimmte Tageszeiten kosten extra, dann kannst du dir, glaube ich, auch noch einen Drink da oben reservieren. Also nach oben geht es immer Minimum 50 bis 80 Dollar. Und die beliebteste Tageszeit, ihr werdet es euch denken können, ist immer der Sonnenuntergang. Na klar, weil du hast da ja irgendwie drei Lichtstimmungen im einen. Du hast die ganz normale Tageshelligkeit, dann hast du den Sonnenuntergang und abends auch nochmal New York bei Nacht. Also da wird dir wirklich alles geboten. Es ist dementsprechend teurer, aber ich finde, auf die 10 Euro extra kommt es dann auch nicht mehr an. Und es ist sehr, sehr schnell ausgebucht. Also wir haben das, glaube ich, eine Woche vorher reserviert und hatten dann auch nur noch einen Tag zur Auswahl, an dem wir den Sonnenuntergang buchen konnten. Deswegen macht das sehr frühzeitig. Wir mussten dann auch so alles andere drumherum planen, aber es hat sich im Endeffekt total gelohnt. Und was mir vorab ehrlich gesagt überhaupt nicht klar war, was ich jetzt aber weiß, das sind ja mittlerweile nicht mehr nur reine Aussichtsplattformen, sondern da wird dir eine richtige Show geboten. Also bereits im Aufzug geht's los. Du hast da bodentiefe Bildschirme und hast dann das Gefühl, du wirst irgendwie in eine andere Galaxie gebeamt oder siehst so wie auf einer Zeitreise die Entwicklung des ganzen Gebäudes von Beginn der Bauarbeiten bis heute. Du hast Showräume, in denen dir nochmal teilweise kleine Kinofilme geboten werden, Themenräume. Es ist so eine Mischung aus Museum und Vergnügungspark. Ne? Also ich habe viel weniger erwartet als das, was dann am Ende kam. Und vielleicht noch einen Tipp, der ist ein bisschen nerdy, aber der hat uns auch nochmal total bei der Auswahl geholfen. Es gibt auf YouTube so ein paar YouTuber, die haben sich irgendwie zur Hauptaufgabe gemacht, auf diese Plattformen zu gehen und die in jedem Detail zu vergleichen. Und einfach, um mal so einen ersten Eindruck zu bekommen und dann auch zu sehen, was gefällt einem oder was gefällt einem eher nicht, sind diese Videos eigentlich ganz gut. Also sie verraten sehr, sehr viel. Ihr müsst da theoretisch danach gar nicht mehr hoch, weil die euch einmal da rumführen. Aber für so einen ersten Eindruck, ihr müsst es ja nicht bis zum Ende gucken, hat es uns zumindest sehr geholfen. Wir haben uns dann letztlich für das One Vanderbilt entschieden, was ich euch wirklich absolut, absolut, absolut empfehlen kann. Das war so ein schönes Erlebnis. Ihr müsst euch vorstellen, da oben gibt es mehrere Etagen. Ihr könnt aber immer nur eine Etage höher gehen und könnt dann quasi nicht mehr auf die darunterliegende Etage. Aber ihr dürft so lange bleiben, wie ihr möchtet. Und da oben ist alles verspiegelt. Egal, wo du hinguckst, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Du siehst überall die Reflexionen der Stadt. Du siehst aber auch die ganzen Besucher, die reflektieren. Es ist unglaublich surreal, aber gleichzeitig richtig schön, weil auch noch so bunte Lichter da sind, die Farben wechseln, teilweise passend zu Musik. Also du hast dann noch so ganz sphärische Musik, die eingespielt wird und dann mit den Farben und den Eindrücken. Also es ist wirklich overwhelming, kann ich nicht anders sagen. Wir hatten dazu noch einen ganz wunderschönen Sonnenuntergang. Ich zeige euch mal, wie das klingt. Ich habe einen kleinen Soundbite mitgebracht. Und wir haben da oben wirklich mehrere Stunden verbracht, weil die Zeit einfach so dahin geflogen ist. Ihr hört es ja gerade, genau das war das Gefühl. Ja, und das war eine ganz, ganz schöne Erfahrung. So, oh Gott, ich wollte schon wieder ihr Lieben sagen. Ich kneife mir das an dieser Stelle. Euch ist vielleicht aufgefallen, wir sind jetzt fast am Ende, dass ich einen ganz wichtigen Ort von New York aus New York ausgelassen habe. Komplett. Und zwar den Central Park. Ich habe einiges dazu zu sagen, so ist es nicht. Ich habe aber auch noch so ein bisschen dazu recherchiert und dann irgendwann gemerkt, oh Gott, es gibt so viel zu sagen. Es ist so ein toller Ort. Da werde ich hier irgendwie, wenn ich 5 Minuten Zeit einplane, dem Ganzen gar nicht gerecht. Deswegen würde ich einfach nochmal so eine kleine Special-Folge hinten dran hängen. Die nehme ich nochmal ganz in Ruhe auf. Da gehe ich vielleicht in der Recherche auch nochmal ein bisschen tiefer, dass ich da coole Facts für euch habe. Und dann wird die irgendwann in den nächsten Tagen rauskommen. Für heute war es das aber erstmal. Ich muss jetzt auch mal eine Kleinigkeit essen. Merke, ich werde ja etwas schwach auf den Beinen. Ich habe nämlich heute das erste Mal im Stehen aufgenommen. Vielleicht hat man einen Unterschied gehört, vielleicht auch nicht. Ich habe mir sagen lassen, man ist dann irgendwie ja nicht so gestaucht im Oberkörper und das sei besser aus Gründen. Na gut, ich sage von Herzen Dankeschön, dass du bis hierhin zugehört hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich sage auch nochmal vielen Dank Taylor und John. Ihr wart toll, ihr habt so viele tolle Infos dazu beigesteuert. Und allen zusammen wünsche ich uns eine schöne anstehende Woche und wir hören uns wieder. Also, bis ganz bald zum Thema Central Park. Tschüss!